Herzlich willkommen zu Spotlight Bonn,
dem Tourismus-Podcast für Bonn und die Region.
Wir nehmen euch mit zu spannenden Orten in Bonn und Umgebung.
Begleitet uns auf unserer Reise und seid dabei. Heute besuchen wir die Museumsmeile in Bonn und das ist für mich ehrlicherweise was ganz Spannendes, weil ich mal ganz in der Nähe gewohnt habe für längere Zeit. Aber wie das immer so ist, wenn man in der Nähe wohnt von einer Attraktion, dann ist sie vielleicht so im Kopf gar nicht so unbedingt besonders und man geht nicht so oft hin, wie man das vielleicht machen würde, wenn man sich explizit Zeit dafür nimmt. Aber du hast ja auch schon eine Verbindung zur Museumsmeile, Marie.
Als Kind war ich natürlich sehr oft auf der Museumsmeile, vor allem im Museum Alexander König, das Naturkundemuseum auf der Museumsmeile. Das ist auf jeden Fall ein Ort in Bonn, den ich sehr gut kenne und mich immer freue, auch jetzt natürlich als erwachsene Person vielleicht die Museumsmeile nochmal anders zu entdecken. Und Luca, was haben wir denn heute vor?
Wir werden uns wahrscheinlich nicht das Museum König anschauen können, aber wir werden die Bundeskunsthalle besuchen. Das ist ein super großes Haus mit verschiedenen Ausstellungen, Dauerausstellungen, Sonderausstellungen, aber auch ein Haus, wo regelmäßig Events und Workshops stattfinden. Also wirklich ein gelebter Ort des Austauschs, den ich so intensiv bisher einfach noch nicht besuchen konnte. Und das ist auf jeden Fall unser Plan. Und dann wird es noch ein Museum geben, was wir uns genauer anschauen, und zwar das Deutsche Museum in Bonn, was ein bisschen weiter außerhalb liegt, wo wir uns heute digital zusammenschalten müssen. Aber ich kenne das Museum schon und da finden auch regelmäßig Veranstaltungen statt. Da geht es viel um Technik und in diesem Fall sprechen wir mit dem Projektleiter für künstliche Intelligenz.
Wir sind ja jetzt in der Bundeskunsthalle angekommen.
Ja, quasi direkt neben dem Kunstmuseum Bonn, ne, ist die Bundeskunsthalle. Und ich glaube, für uns beide ist es quasi was, was wir bisher so noch nicht gemacht haben. Ne?
Nee, ist das auch mein erstes Mal in der Bundeskunsthalle. Sollen wir mal reingehen?
Ich würde sagen. Eva, magst du dich ganz kurz vorstellen zum Start?
Ja, ich bin die Intendantin der Bundeskunsthalle seit 2 Jahren. Freue mich, dieses Riesenhaus hier leiten zu dürfen. Das ist eine große Hülle, eine Ausstellungshalle, die immer wieder auch Programm wechselt. Und das Tolle ist, dass man mindestens 8-mal im Jahr eben Themen vorschlagen kann. Und das macht Riesenspaß.
Ich bin heute zum ersten Mal hier, glaube ich.
Ich tatsächlich auch.
Ja.
Also,
das
ist richtig.
Ja. Muss ich gestehen.
Ja, du hast wenigstens noch eine Ausrede. Du kommst aus Köln.
Ich komme aus Köln. Das ist ein ganz weiter Weg natürlich. Genau, und 8-mal im Jahr wechselt die Ausstellung.
Wir haben 3 große Hallen und eine kleinere. Mhm. Und dadurch haben wir doch 1500 Quadratmeter Maximum und 500 Quadratmeter ist die kleine Halle. Also wir haben hier richtig viel Meter, die man vollstellen kann. Wir haben eine eben sogenannte große Halle, da finden immer die spektakulären Inszenierungen auch statt. 2-mal im Jahr ist hier einfach ein Riesenthema geboten. Da machen wir auch kulturgeschichtliche Überblicksausstellungen und das sind eben auch die Dinge, die Spaß machen, weil es eben sehr opulente, sehr durchdeklinierte, sehr großzügig gestaltete Ausstellungen dann werden können.
Was ist denn geplant? Gibt es da schon was, was du uns verraten kannst?
Ja, ausnahmsweise. Also wir machen die 1920er Jahre als nächstes. Also die Idee ist so ein bisschen, dass man hinguckt, wie wir geworden sind, wer wir heute sind. Also die Frage unserer Identitätsstiftung. Und erstaunlicherweise ist vor 100 Jahren so viel passiert, was heute immer noch akut und aktuell ist. Man denke an die spanische Grippe, also unsere Corona-Pandemie hat wahnsinnig viel Spiegelung zum Beispiel da in die 1920er Jahre, aber es geht auch um Mobilität, um Genderfragen, um wirklich gesellschaftliche Themen, die absolut heute noch aktuell sind. Wir haben natürlich auch die globale Ausdehnung zu der Zeit, die wir beobachten können und ganz große Sprünge natürlich, die da vor allen Dingen sich auch mit Innovation beschäftigen, mit der Frage der Metropole, des Urbanen. Also sind ganz viel wirklich spannende Themen, die wir hier heute, glaube ich, genauso noch kennen.
Und genau, das ist ja das Spannende, dass die Bundeskunsthalle, dadurch, dass die Ausstellungen wechseln und dass Ausstellungen ja nicht monothematisch sind, ne, sondern immer total auf verschiedene Aspekte ausgerichtet sind, dass sie so eine Riesenpalette abdeckt. Und habt ihr hier im Haus einen thematischen Schwerpunkt, den ihr setzt? Oder sagt ihr, ihr guckt euch genau das an, was jetzt gerade irgendwie spannend ist, macht unterschiedliche Punkte, oder gibt es eine Grundrichtung?
Also wir machen ja von Archäologie bis Zukunftsforschung alles. Ich sage mal, von A bis Z ist alles dabei. Aber wir haben natürlich so ein paar Regeln, dass wir sagen, wir machen zum Beispiel kulturgeschichtliche Ausstellungen. Und da hat man wirklich mal so ein Riesenüberblicksthema, was wir abarbeiten. Ich habe jetzt eben von Oper gesprochen, aber auch den 1920er Jahre. Wir haben Postmoderne nächstes Jahr auch im Blick, was einen ähnlichen Schwerpunkt hat, weil man eben guckt in die Zeit, aus der wir stammen, wie die uns geprägt hat. Gerade in unserem Alter hat man nun mal sehr viel auch aus den 80er Jahren übernommen. Die Postmoderne geht Ende 60er Jahre los bis Anfang der 90er, weil unser Haus da als große Ikone der Postmoderne entstanden ist, 1992. Das ist ein wichtiger Schwerpunkt. Es gibt aber auch die Frauenreihe. Also wir haben hier ganz großartige Frauen im Visier. Also Simone de Beauvoir ist natürlich eine Größe. Wir hatten davor Hannah Arendt gezeigt. Das sind auch GeisteswissenschaftlerInnen, PhilosophInnen, DenkerInnen, aber vor allem Vorbilder für uns Frauen, würde ich mal sagen. Und nächstes Jahr kommt Josephine Baker
raus. Sehr gut, ich bin da sehr gespannt. Und ich meine, wir in unserem Podcast werden uns ja auch nochmal mit der Geschichte der Frauen hier in Bonn beschäftigen. Hier gab es ja ganz viele Kämpferinnen für Emanzipation. Das ist ganz, ganz spannend, was ja viele auch hier in der Stadt gar nicht wissen. Aber das greift ja auch mit auf, sagt er, ne? Und bildet das hier ein Stück weit mit ab.
Ja, wir haben, wie gesagt, diese Reihe, die da wichtig ist, weil wir eben so ein paar Frauen identifiziert haben, die wir porträtieren möchten. Wir haben im Moment noch keine Bonnerin hier zu Gast, aber das kann sich ja auch bald ändern. Also ich bin auch ständig, wenn ich davon erzähle, werde ich dann mit Vorschlägen überhäuft, Ideen, die mir zugeschickt werden. Ich finde, es hat einen guten Impact, weil wir eben auch nochmal gerade jetzt eben bei diesen Persönlichkeiten, denen ich jetzt die Ausstellung gewidmet habe, einfach nochmal eben auf dieses Empowerment, auf die Selbstermächtigung, auf eben genau diese Dinge blicken, wo Frauen einfach so ein Vorbild geworden sind. Das Spannende an der Geschichte ist, ich komme aus der Praxis. Ich habe Kunst und Design studiert. Okay. Und komme von einer Gestaltungshochschule in Wien, die Universität für angewandte Kunst. Da kann man so alles studieren, Mode, Architektur, Design, bildende Kunst. Wir hatten wirklich so fächerübergreifend Narrenfreiheit, würde ich jetzt mal sagen. Und das Tolle an der Schule war, dass so ein bisschen wie im Bauhaus, kann man sich das vorstellen, dass man so alles machen konnte. Man konnte die Werkstätten durcharbeiten, man konnte Philosophie-Seminare besuchen. Ich habe mich dann sehr früh auf die Kunsttheorie sozusagen verlegt und habe dann darin auch meinen Abschluss nicht, aber meine Dissertation in dem Feld geschrieben. Aber ich bin eigentlich eine Künstlerin / Designerin.
Das ist ja mal eine ganz interessante Info, weil das ja auch nicht unbedingt üblich ist, dass solche Häuser wie hier von jemandem geleitet werden, die oder der aus der Praxis kommt. Ne?
Und ja, sogar gibt es eine Tradition hier im Haus. Pontus Hülten, der Gründungsdirektor des Hauses, war auch Künstler. Also es gibt schon, Robert Fleck beispielsweise ist sehr stolz darauf, dass er auch Künstler war. Also es gibt immer wieder auch MuseumsdirektorInnen, die aus den anderen Bereichen wechseln. Und ich glaube, dass man einfach ein anderes Auge hat für die Dinge. Also ich bin einfach sehr gut ausgestattet mit visueller Auffassungsgabe zum Beispiel, aber auch geschult und habe einfach ein riesen Repertoire auch an visuellem Gespür, was ich schon seit vielen Jahren einsetze.
Und wie lange dauert das, bis man jetzt hier zum Beispiel die Ausstellung gestaltet hat und wie involviert bist du in dem Prozess?
Also ich bin sehr involviert in der Konzeption der Ausstellung, auch in der thematischen Findung. Wir sind aber ein tolles Team von 8 Kuratorinnen. Also vor allen Dingen, als ich hierher kam, waren 7 Frauen schon am Haus und dann bin ich hier sozusagen die 8. gewesen. Aber ja, die Kolleginnen sind sehr selbstständig, die erarbeiten so eine Ausstellung. Ich persönlich bin dann konzeptionell dabei, mache aber sehr viel eben auch in der Umsetzung dann am Schluss, wenn es um die Architektur geht, um die Präsentation, um das Erscheinungsbild und diese Dinge begleite ich dann doch sehr stark mit.
Jetzt haben wir ja die eine Ausstellung hier, die Oper, ne, hat Marie gerade erzählt. Vielleicht kannst du uns in ein paar Sätzen erzählen, was diese Ausstellung zeigt. Mal exemplarisch, damit sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein Bild machen können.
Ja, die Ausstellung Die Oper ist tot, es lebe die Oper, ist ein Ritt durch die Kulturgeschichte. Es hat am Hof der Medici angefangen, vor 400 Jahren circa. Aber es hat natürlich auch an den Höfen Europas Riesenveranstaltungen gegeben. Das war am Anfang so ein Zeremoniell, sich auch aus der Kirche und deren christlichen vor allen Dingen Präsentationen zu lösen. Man wollte opulente Feste feiern, man wollte säkuläre Veranstaltungen machen. Man hat einfach sozusagen dem Luxus gefrönt. Am Anfang war die Oper auch immer auch ein Fest für die BesucherInnen. Es ist heute natürlich immer noch, also wo man gesehen wird, wo man sich zeigen kann, wo man seinen Prunk und seine Kleider zur Schau tragen kann, wo man gesellschaftlich natürlich auch so einen Resonanzraum bekommt. Und die Opernausstellung geht sehr stark um so phänomenologische Aspekte, also mal ist es ein Kostüm, was im Vordergrund steht oder ein Opernstar oder Richard Wagner mit seinem Wahnsinnsvorhaben in Bayreuth oder wir haben das Publikum im Fokus oder wir versuchen nochmal das auch populärwissenschaftlich herauszukehren, die großen Opernhäuser von Mailand über Paris, über London, Metropolitan Opera und so werden hier angeteasert. Also sind so ganz viele Lichtblicke, die wir hier zusammensuchen und wo wir versuchen, auch so ein facettenreiches Bild einfach der Institution Oper zu zeichnen.
Jetzt ist die Bundeskunsthalle aber nicht nur Museumsort, sondern hier passiert ja unglaublich viel. Also was macht das Besondere hier aus?
Ein Besuch in der Bundeskunsthalle soll meines Erachtens ein Erlebnis sein. Also man soll hier auch natürlich viele Erfahrungen machen und viel lernen, viel erleben. Aber es ist vor allem auch ein gesellschaftlicher Ort. Wir versuchen, viele Leute zusammenzubringen. Wir machen irrsinnig viel Workshops, Veranstaltungen, aber auch wie gestern Abend Wednesday Late Art. Das ist total großartig. Da werden dann Speedführungen durch die Ausstellung gemacht, aber gleichzeitig gibt es einen DJ und wir machen einen Workshop-Tisch und gleichzeitig einen Intermezzo mit gestern war der Kinderchor da und wir haben hier einen Opern-Highlight nachgestellt und es war wirklich fantastisch, weil einfach so eine gute Stimmung ist, so viele Leute zusammenkommen und gerade ein junges Publikum, das gerne mag.
Das Gefühl habe ich auch. Also ich meine, wir sind ja jetzt beide noch relativ jung und also auch in meinem Umfeld in Bonn kommen ganz viele zu den Workshops. Dann gibt es ja hier auch wirklich künstlerische Workshops, die im Hause gemacht werden. Die Ausstellung gucken sich viele dann ein-, zweimal an und das ist dann spannend. Aber so, dass man interaktiv hier auch was machen kann, also dass das Haus nicht nur eine Bühne für Ausstellungen ist, sondern eigentlich ein Ort, wo man sich auch treffen kann, das ist ja schon was Besonderes.
Wir haben dieses fantastische Dach, was im Sommer so großartig genutzt werden kann. Wir haben jetzt da auch wieder einen Biergarten eröffnet. Nachmittags soll dann im Sommermonaten immer der auch geöffnet sein. Wir haben eine Großinstallation von Bettina Puschi, diese fantastische Rampe, die da sozusagen diesen Beschleunigungsmoment auch nochmal hervorhebt. Es gibt den Brunnen und die Rutsche. Also das sind so ganz beliebte Formate, die auch die Leute gerne, sage ich jetzt mal, neben den Ausstellungen auch nutzen.
Und wie oft finden dann so begleitende Veranstaltungen statt?
Ach, fast täglich. Wir haben, wenn ich jetzt mal beim Sommer bleibe, haben wir die Kinonächte, dann gibt es ganz viele eben tagtägliche Führungen und Workshops. Wir haben aber auch immer wieder Vorträge, versuchen dann auch sehr viel interaktiv in den Ausstellungen nochmal anzubieten. Wir machen eben dann auch viele Kooperationen. Dann sind ganz viele Gäste bei uns im Haus. Wir haben ein Riesentheater mit 400 Plätzen. Da ist dann vom Beethoven-Orchester bis hin zu Live-Arts sind da ganz viele Veranstaltungen, Tanz, Theater, Musik, Diskurs. Wir haben das neue Studio Bonn aufgelegt, da geht es um gesellschaftliche Fragen. Also das kann man fast jeden Tag was bei uns finden.
Und da sind wir jetzt, bewegt sich ja quasi die Gesellschaft auch Tag für Tag weiter. Ne? Wir haben immer noch die Folgen eines Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine, dann kommt die Klimakrise, irgendwie Inflation, soziale Ungerechtigkeiten, die ja nun mal an der Kunst- und Kulturszene überhaupt nicht vorbeigehen und häufig auch ein Ausdrucksmittel sind, ne? dass man sich damit eben beschäftigt. Und da das Ganze so schnell geht und das Haus so groß ist und hier so viel passiert, frage ich mich, wie ihr das hinkriegt, immer irgendwie am Puls der Zeit zu bleiben und das aufzugreifen, was für viele in einer bestimmten Situation gerade relevant ist. Wie geht ihr da dran?
Ja, wir sind als Haus in einem riesen Transformationsprozess, wie natürlich viele Institutionen. Und ich legt auch großen Wert darauf, dass wir das ernst nehmen. Ich habe zum Beispiel eine Ausbildung als Transformationsmanagerin gemacht für Nachhaltigkeitsstrategien, um mich selber auch eben in dieses Thema einzuarbeiten. Von Arbeitsgruppen bis hin zu Strategieplänen machen wir hier alles Mögliche, um klimaneutral zu werden. 2035 ein hehres Ziel, was aber auch die Stadt Bonn ausgerufen hat. Wir machen aber auch sehr viel im Bereich Inklusion, Integration. Wir haben sehr viel mit ukrainischen Geflüchteten jetzt zu tun gehabt, weil wir da auch ganze Workshop-Angebote treffen und vieles mehr veranstaltet haben. Wir werden jetzt in Bad Godesberg einen Satelliten eröffnen, einen Raum, der dort auch für die, ich sage jetzt mal, die jetzigen NichtbesucherInnen offen ist, also die MitbürgerInnen, die dort vor Ort vielleicht nicht erreicht werden können. Ob das jetzt Barrieren sind wie Sprache, wie Bildungsarmut oder sonstiges, nein, wir wollen jetzt eben auch andere Leute hier nochmal mit unseren Angeboten auch erreichen. Wir haben da ganz viel vor, von partizipativen Workshops bis hin zu ganz einfachen Do-it-yourself-Aktivitäten, aber einfach auch einen dritten Ort zu haben, der nichts können muss, der auch nichts, wo man nichts konsumieren muss, wo man einfach dort sein kann, der einlädt und so eine gewisse Gastfreundschaft auch bereithält.
Gibt es noch irgendetwas, was du uns sagen möchtest, was wir bisher nicht gefragt haben, was aber wichtig sein könnte?
Ja, ich habe ja vorhin erzählt, dass ich sozusagen aus dem Künstlerischen komme und mir ist dieses Haus ein großes Anliegen. Es ist eine Ikone der Postmoderne, ein tolles Haus, hat wahnsinnig viel verspielte Momente und die möchte ich auch wieder rauskitzeln. Also wir versuchen jetzt das Restaurant nochmal neu gestalten zu lassen von KünstlerInnen. Wir haben hier den Buchladen nochmal neu aufgelegt. Wir versuchen auch das Haus zu revitalisieren, im Sinne auch rückzubauen zu den ursprünglichen Formaten. Wir haben, wie man sehen kann, den Vorplatz schon mal neu gestaltet, der sehr schön geworden ist. Wir haben viel vor am Dach. Wir wollen auch sehr viele Angebote rund ums Haus haben, wo man spielerisch eben auch künstlerische Dinge erleben kann. Und das sind mir einfach sehr wichtige Themen.
Ralf, magst du dich ganz kurz selbst vorstellen?
Kann ich gerne machen. Mein Name ist Ralf Burmeister. Ich bin seit 1999 am Deutschen Museum Bonn in verschiedenen Rollen. Momentan vor allen Dingen als Ausstellungskurator und das ist das besonders Schöne als Projektleiter für die Transformation unseres Hauses zum zentralen Forum für künstliche Intelligenz in NRW.
Und magst du uns so ein bisschen erzählen, woher ihr kommt? Also was ist so die Geschichte des Hauses und wie kommt es, dass ihr jetzt irgendwie dieses KI-Zentrum werden möchtet?
Also die Geschichte des Deutschen Museums ist lang. Sie beginnt 1903 in München. Die Geschichte des Deutschen Museums Bonn ist ein bisschen kürzer. Die beginnt 1995 hier in Bonn, als wir als, wenn man so will, Schaufenster des deutschen Innovationssystems eingerichtet wurden in den Räumlichkeiten des Wissenschaftszentrums. Deswegen liegen wir auch nicht direkt an der Museumsmeile, sondern ein bisschen versteckt in einem Wohngebiet, und zwar in einem Keller, den der ehemalige NRW-Ministerpräsident Johannes Rau bei seinem Besuch als Deutschlands schönsten Keller titulierte, was uns stolz macht und diesem Anspruch wollen wir auch weiterhin gerecht werden mit unseren Modernisierungen. Ja, also kurzum, 1995 gegründet als Museum für zeitgenössische Forschung und Technik mit ca. 100 Exponaten, die exemplarisch für das gesamte deutsche Innovationssystem nach 1945 stehen sollten. Das haben wir auch hier viele, viele Jahre gemacht, viele verschiedene Zugänge zum Publikum uns erarbeitet und auch viele Lehren daraus gezogen. Wir haben Sonderausstellungen gemacht und das Destillat all dessen war, dass wir einen ganz anderen Zugang suchen wollten, dieses Museum neu erfinden wollten und uns einem sehr relevanten Thema zuwenden. Wir wollten wegkommen von einem, ich nenne das jetzt ein bisschen despektierlich, aber so soll es nicht klingen, Gemischtwarenladen, weil wir hatten verschiedenste Dinge von der angewandten Forschung bis hin zur Grundlagenforschung, waren ziemlich abgehobene, abgefahrene Sachen dabei, die für das Publikum teilweise schwer verständlich waren. Wenn man sich überlegt, was kann so einem kleinen Museum, was kann man da so aufbereiten und so vermitteln, dass es die Leute packt und dass das Museum relevant ist. Und wir kamen zu dem Punkt, dass künstliche Intelligenz eines der wahrscheinlich wichtigsten Themen in der nahen Zukunft sein wird, eigentlich schon in der Gegenwart. Und wir wollten dieses Thema so verständlich aufbereiten, Wir wollten einen Ort der Orientierung zu dem Thema schaffen, das es ermöglicht, über Chancen und Risiken auf einem vernünftigen Fundament reden zu können. Und dieser Transformationsprozess ist mitten im Gange und kann auch jederzeit besichtigt werden. Es gibt monatlich Fortschritte.
Vielleicht, Ralf, kannst du es einfach so ein bisschen erzählen, wie ihr da rangeht, sowas Großes irgendwie für Leute, die davon vielleicht auch gar nicht so viel Ahnung haben, darzustellen.
Ja, das ist tatsächlich keine einfache Aufgabe, die wir uns da gestellt haben. Allerdings muss man sagen, dass wir schon eine ganze Menge Erfahrung auf dem Gebiet haben, komplexe und unsichtbare Dinge zu vermitteln. Eines unserer Themen im Alten Museum, und das haben wir auch im Neuen noch drin, ist zum Beispiel Teilchenphysik. Da kann man auch kaum was sehen. Die Teilchen selber entziehen sich der Sichtbarkeit. Das ist schwer zu vermitteln und sehr abstrakt. Und so ist es auch mit künstlicher Intelligenz. Das kann man auch nicht sehen. Das sind Programmcodes, die auf irgendwelchen Rechnern laufen. Das ist ein Stoff, der ja für ein Museum eigentlich denkbar ungeeignet ist. Darin liegt aber gewisserweise auch die Herausforderung. Und wer konnte es dann machen, wenn nicht wir, wo wir doch 25 Jahre diese Anwendung gemacht haben. Also haben wir uns gesagt, das werden wir schon schaffen. Natürlich schafft man das immer nicht ganz alleine. Man braucht auch ein bisschen Starthilfe. Und wir hatten das Glück, in Linz an der Donau bei der Ars Electronica Partner zu finden, die sich dieser Aufgabe kurz vorher auch schon gestellt haben. Und das Entscheidende ist ja, man muss so ein Thema greifbar machen. Ich nenne das immer so einen Slogan, man muss es vereinfachen, man muss es visualisieren, damit man es vermitteln kann. Es soll ein Erlebnis sein, es soll auch Spaß machen in allererster Linie, aber es soll eben auch eine fundierte Information vermittelt werden, so dass die Leute am Ende vielleicht Fragen im Kopf haben, von denen sie gar nicht wussten, dass sie sich die jemals stellen werden, weil sie mit Dingen konfrontiert wurden, von denen sie teilweise gar nichts wussten oder eine sehr diffuse Vorstellung hatten. Von der künstlichen Intelligenz wird viel gesprochen, aber die wenigsten wissen, was das eigentlich ist oder was damit gemeint ist. Und da wollen wir halt erstmal eine Grundlage schaffen. Das ist eigentlich die Pflichtaufgabe des Deutschen Museums seit 1903.
Ich finde es ein super spannendes Thema und ich finde toll, wenn man das auf verschiedenen Ebenen vermittelt. Wie kann man sich denn jetzt den Besuch vorstellen?
Wir haben unser Museum in sehr warme Orange- und Rottöne gefärbt, damit wir gleich eine warme und freundliche Atmosphäre erzeugen. Denn künstliche Intelligenz ist so ein Thema, wo die Leute nicht sofort schreien, hurra, da müssen wir hin. Außer das interessiert sie. Das ist anders, als wenn man ein Oldtimer-Museum hat oder so, wo die Leute vielleicht zu den Objekten schon gleich eine positive Beziehung haben. Das können wir bei künstlicher Intelligenz nicht voraussetzen. Also wollen wir es, dass gar keine Berührungsängste und Hemmschwellen aufgebaut werden. Und so empfangen wir die Menschen eigentlich auch. Die sollen quasi, indem wir kleine dialogische Rundgänge machen. Wir nennen das Kickstart und das KI wird groß geschrieben. Wir lieben so kleine, lustige Wortspiele. Ja, gleich begrüßt werden, gefragt werden halt, was habt ihr für Vorstellungen, was denkt ihr euch davon? Habt ihr Sorgen, habt ihr Ängste, habt ihr Erwartungen? Und dann gehen wir der Sache auf den Grund. Man muss zum Beispiel am Anfang, das ist eigentlich ein schönes Erlebnis, erstmal nachweisen, dass man überhaupt ein Mensch ist und einen analogen Turing-Test machen, um herauszufinden, ob man mit einer künstlichen Intelligenz zu tun hat oder mit einem echten Menschen. Weil obwohl wir künstliche Intelligenz zum Thema haben, machen wir das alles für Menschen. Also wollen wir eigentlich ausschließlich mit Menschen umgehen. Und die dürfen dann mit KI-Systemen umgehen. Und deswegen müssen Sie erstmal ein Buchstabenrätsel lösen, das ich jetzt aber nicht verrate, weil der Besuch soll ja immer noch eine Überraschung sein. Und diesem Buchstabenrätsel muss man ein entsprechendes Geräusch zuordnen und dann ganz händisch analog einen Signalhebel bedienen, der dann zeigt, ob man ein Mensch ist oder nicht, wenn man das Rätsel gelöst hat. Und das ist eine schöne Art einzusteigen, weil dann kann man auch den Begriff so ein bisschen problematisieren. Was ist denn eigentlich künstliche Intelligenz? Ist die so intelligent? Der Test zeigt eigentlich, dass wir Menschen doch eine gewisse Art von Intelligenz haben, die den Maschinen voraus ist. Deswegen reden wir eigentlich auch eher von lernenden Maschinen. Und was die so lernen können und wie die lernen, das kann man dann an weiteren Stationen sehen. Wir haben ein Exponat, das ist ein bisschen verstörend. Auf den ersten Blick ist es lustig, aber dann auch ein bisschen verstörend. Ein Deepfake. Man nimmt Platz, setzt sich hin, schaut in eine Kamera. Die Kamera schaut einen an und ersetzt das eigene Gesicht durch andere und überträgt die Mimik. Und dann lachen die. Meistens, wenn das so Schulklassen machen, dann lachen die erst. Und wenn man dann so erzählt, was da aber noch hintersteckt, dass man das ja das Gesicht der Menschen auch woanders reinpacken könnte in Zusammenhänge, die nicht so schön sind, dann gefriert das Lächeln so ein bisschen und diese Nachdenklichkeit sickert ein. Und wir wollen, dass die Leute selber auf den Trichter kommen. Ey, da steckt ja noch was dahinter, was vielleicht nicht so toll ist. Und darüber sollten wir uns Gedanken machen. Denn wir wollen ja, dass die Leute über diese Dinge reflektieren, um dann auch bei ihren politischen Entscheidungen zu wissen, worauf man sich eventuell einlässt. Mhm.
Jetzt, wo du das Stichwort schon ansprichst, vielleicht magst du noch ganz kurz in Verhältnis setzen, was denn KI mit politischen Entscheidungen zu tun hat. Das ist ja für viele gar nicht mal unbedingt so eingängig.
Ja, da gibt es ja ganz viele. Also auf der einen Seite ist natürlich die Beeinflussung durch Chatbot-Systeme, die auch teilweise KI gesteuert sind. Das haben wir ja gesehen bei den Wahlen, in denen Donald Trump gewonnen hatte, wurde das ja massiv eingesetzt. Wir haben auch eine Station, da geht es darum, über die Kommunikationshygiene in sozialen Netzwerken. Ja, da gibt es dann Artikel, das ist aus einer österreichischen Zeitung, die man kommentieren kann. Und durch das Kommentieren, ob die jetzt das Thema verfehlen, das Thema treffen, ob sie vielleicht diskriminierend sind oder aggressiv sind, trainiert man eine künstliche Intelligenz, die dann eben die Kommunikationshygiene in sozialen Netzwerken ein bisschen steuern kann, ohne zensorisch zu wirken. Und das ist ein sehr schmaler Grat. Wir wollen Chancen, Risiken und Herausforderungen offen mit den Leuten kommunizieren und ihnen das auch zugänglich machen, ihnen das an einem guten Beispiel zeigen, was es an sinnvollen Einsätzen gibt. Beispielsweise kann man sehr leicht mit einem Mustererkennungssystem Tumorzellen erkennen. Das ist eine tolle Sache. Es geht sehr schnell, arbeitet den Pathologen zu, einfach eine Verbesserung. Es gibt lustige Anwendungen. Wir können zum Beispiel den Stil eines Gemäldes in unseren Museumsraum übertragen und die Besucherinnen und Besucher können das live erleben. Das ist eher eine witzige Anwendung, da kann man drüber lachen. Und eben die schon erwähnten, nicht so schönen Anwendungen, wie zum Beispiel eben Gesichtserkennungsverfahren. Sprachassistenten haben eben auch eine dunkle Seite. Das wollen wir den Leuten auch zeigen und sie dafür sensibilisieren.
Jetzt haben wir ganz viel über KI gesprochen. Vielleicht magst du noch kurz einordnen, wie denn dein fachlicher Zugang zu diesem Thema ist.
In meinem Fall mag das vielleicht ein bisschen kurios klingen, aber ich bin von der Ausbildung her Militärhistoriker und habe mich dann, indem ich mich dem Deutschen Museum angeschlossen habe, ein wenig anders orientiert. Seit 2001 habe ich dann umgesattelt auf Wissenschafts- und Technikgeschichte, wobei mein alter Hintergrund immer noch eine gewisse Rolle spielt, weil viele Dinge sind eben militärisch induziert, hängen damit zusammen und lassen sich daraus auch ganz gut erklären. Also so gesehen ist das kein Handicap. Das Entscheidende ist aber eine ganz andere Sache. Im Studium der Geschichte oder in vielen Studienbereichen lernt man eigentlich, sich relativ schnell in neue Themen einzuarbeiten. Das ist das Handwerkszeug. Und das braucht man hier in allererster Linie auch. Es gibt so den wunderbaren Wahlspruch des Deutschen Museums, Neugier treibt uns an. So, das ist hier genauso. Und wenn man bereit ist, sich auf neue Dinge einzulassen und Spaß daran hat, sich mit denen auseinanderzusetzen, die diese Dinge machen. Ich habe mal eine Biografie eines Teilchenbeschleunigers geschrieben, was für einen Historiker jetzt auch nicht unbedingt das Naheliegendste ist. Da habe ich halt viele Jahre Nachhilfeunterricht bekommen von Teilchenphysikern, die mir das dann beigebracht haben, sodass ich in die Lage versetzt wurde, das zu tun, was mein Beruf ist, nämlich zu übersetzen. Zu übersetzen aus der Fachwelt, aus der Welt der akademischen Forschung, in die Alltagswelt der Besucherinnen und Besucher, die in der Regel wenig vorinformiert sind und die tatsächlich in allererster Linie diesen Ort besuchen, weil sie ja ihre Freizeit gestalten wollen. Und das muss man auch wissen. Das ist jetzt tatsächlich ein Ort, der konkurriert mit anderen Orten, die auch Unterhaltung bieten. Ich will jetzt das Phantasialand nennen, aber in der Liga spielen wir jetzt nicht ganz. Aber da muss man sich darauf einstellen, dass das ein großes Gefälle ist. Und das zu überbrücken, ist eine sehr spannende Aufgabe, die uns hin und wieder perfekt gelingt, manchmal noch nicht so gut und darum müssen wir dann arbeiten. Und ab und zu greift man auch voll daneben. Und das ist auch so ein Lernprozess, den man macht. Man lernt mit dem Publikum und das Publikum ändert sich auch. Und da muss man sich auch mitändern. Und wenn man das nicht tut, dann hat man ein Problem, ein Akzeptanzproblem. Und das wollen wir gerade vermeiden, indem wir uns halt wirklich vollkommen neu erfunden haben und einen sehr experimentellen Weg gehen, den wir nach und nach weiter optimieren wollen und hoffen, dass wir dann wirklich ein möglichst passgenaues, ich versuche vielleicht das immer mit so einem Konfektions- und einem Maßanzug, wir wollen hin zu einem Maßanzug für unsere Besucherinnen und Besucher, der genau passt und ihre Bedürfnisse erfüllt und sie rausgehen lässt und sagen, ja, das war toll, die 2-3 Stunden, die wir da verbracht haben, waren was Besonderes, da kommen wir gerne wieder hin, das erzählen wir weiter. Und können so quasi noch weitere Leute erreichen. Das wäre so das Ziel.
Ihr seid wahrscheinlich, habt einen barrierefreien Zugang, gehe ich von aus. Also einfach, dass wir wissen, wer kann wie teilnehmen, Sprachen. Also habt ihr so einen Audio-Guide, wie das häufig auch ist?
Also Barrierefreiheit. Wir haben Aufzüge, die die Menschen, die nicht so gut laufen können, ins Museum bringen und im Museum transportieren. Unser Museum erstreckt sich auf 2 Ebenen. Das ist schon mal eine große Sache. Das sind wir auch sehr froh, dass wir das jetzt haben. Barrierefreiheit können wir insofern noch herstellen, dass wir eben versuchen, dass wir die Museotainer, so heißen unsere Betreuerinnen und Betreuer, ne? Und die stellen sich auf die Menschen ein. Ein Audioguide lohnt sich für uns nicht, weil unsere Sachen haben eine Verweilzeit von 6 bis 18 Monaten. Das funktioniert mit den Produktionszyklen nicht, das ist dann auch zu teuer. Und auch da ist es genau wie mit den Ausstellungstexten. Das ist dann einmal gesprochen, aber das passt sich dem Gast nicht an. Aber unsere Menschen vor Ort können das und die können teilweise auch andere Sprachen. Also wir decken ein recht weites Spektrum ab, aber wenn man jetzt mit einer sehr exotischen Sprache spontan kommt, kann man schon mal enttäuscht werden. Wenn man das aber vorher anmeldet, dann werden wir versuchen, möglich zu machen, was geht. Wir wünschen uns natürlich, dass viele Menschen den Weg zu uns finden und wir wünschen uns auch, dass die Menschen, die zu uns gekommen sind und uns sagen oder unseren Museotainern sagen, wie es ihnen gefallen hat, sodass wir auch eine Rückmeldung bekommen, wo wir besser werden können. Es ist schön, wenn man uns lobt, aber fast noch wichtiger ist zu sagen, das und das Thema hätte ich noch gerne gesehen, das würde mich noch mehr interessieren oder hier könnt ihr noch ein bisschen nachlegen, damit wir eben zu diesem Maßanzug kommen. Das ist tatsächlich unser Aufruf auch zur Partizipation. Wir wollen ja einen mündigen Besucher, der sich nicht nur bespaßen lässt, das ist okay, der aber auch so ein bisschen indirekt mitwirkt, dass das Museum der Ort ist, der sein will.
Luca, man kann ja nicht nur die Museen besuchen, sondern es gibt ja auch noch das Museumsmeilenfest.
Genau, und das habe ich bisher noch nicht besuchen können, so wie eine Pandemie da manchmal ist das schwierig. Aber ich weiß, dass sich total viele Leute in Bonn schon sehr drauf freuen. Das findet immer am 1. Juni-Wochenende jedes Jahres statt. Und da laden die Museen der Museumsmeile zu einem großen Fest gemeinsam ein, was ich ziemlich cool finde, weil man ja sonst den Eindruck hat, dass die Museen immer so alleine stehen. Aber dann gibt es Musik, Theater, Workshops, Mitmachangebote für Familie, Kinder, aber auch für Leute, die einfach mal Kultur erleben wollen in Bonn. Und ich glaube, da sollten wir uns auch mal sehen lassen, oder?
Ja, ich würde sagen, fahren wir hin zusammen, oder?
Machen wir.
Sehr gut. Natürlich kann man auch eine Stadtführung auf der Museumsmeile machen. Also wer sich noch mal ein bisschen mehr über die Museen erklären lassen möchte, ein bisschen mehr lernen möchte, eine Stadtführung gibt es natürlich auch. Luca, künstliche Intelligenz finde ich persönlich ein sehr spannendes Thema. Und Luca, ich weiß, der Termin hat nur digital stattgefunden, aber ich muss dir jetzt beichten, dass ich tatsächlich im Deutschen Museum war und mir die Ausstellung angeschaut habe. Und ich muss sagen, da kann man sehr viel lernen und es ist super interaktiv. Wenn man sich über künstliche Intelligenz ein bisschen informieren möchte, würde ich sagen, auf jeden Fall einen Besuch im Deutschen Museum in Bonn.
Und auch einfach mal in die Zukunft schauen, ne? Also das ist ja auch mal was Spannendes, dass es nicht nur um Vergangenes geht, sondern das Deutsche Museum zeigt ja ganz gut auf, in welche Richtung die Reise gehen könnte. Und diese Zukunftsperspektive, die finde ich auch immer ganz interessant. Und bei euch, die zugehört haben, bedanken wir uns auch ganz, ganz herzlich und freuen uns, wenn ihr weiter dabei bleibt. Es wird nicht lange dauern, dann kommt die nächste Folge von Spotlight Bonn und dann freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet. Teilt diesen Podcast mit allen, die Bonn und die Region interessant finden könnten oder ihre Heimat nochmal neu entdecken wollen. Wir können euch auf jeden Fall sagen, es bleibt spannend. Bis bald.
Dieses Projekt wird als Teil der Reaktion der Europäischen Union auf die Covid-19-Pandemie gefördert.